Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast zur Sendung Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt. Erfurt ist super.
Erfurt. Coole Stadt. Persönlichkeiten.
Einrichtungen.
Aktionen.
Vorgestellt im Erfurter Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Zu dieser Sendung begrüße ich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio NO in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer. Ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Und da Radio Frei die Nachhörfunktion für meine Sendungen abgeschaltet hat, können Sie diese Sendung nur direkt im Radio hören oder bei Radio Enno am Donnerstag um 16 Uhr und Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg heute Abend ab 21 Uhr. Die Thüringer Chroniken sind gefüllt mit Nachrichten über Hochwasserkatastrophen in ganz Thüringen. In allen Jahrhunderten hat sie es gegeben. Die Quellenlage ist mitunter recht unterschiedlich. Je älter die Hochwasserkatastrophen sind, je weiter sie zurücklegen, desto dünner ist natürlich das Quellenmaterial. Einer, der sich damit bestens auskennt, ist der Historiker Dr. Matthias Deutsch, den ich für dieses Thema in die Sendung eingeladen hatte. Matthias Deutsch war bereits im Januar Gast in meiner Sendung. Da ging es um das Thema Wetterforschung in Thüringen. Ich begrüße im Studio Dr. Matthias Deutsch. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie Hallo. Da sind, Herr Deutsch. Wir wollen uns heute über Hochwasserereignisse in den vorangegangenen Jahrhunderten erinnern. Der Monat April ist ja immer so ein ereignisreicher Monat in Sachen Hochwasser. Bevor wir aber damit anfangen, Herr Deutsch, möchte ich mit Ihnen kurz eine Frage diskutieren, die heute vielleicht so ein bisschen sekundär in den Hintergrund getreten ist, die Bedeutung der Flüsse im Mittelalter. Die Gera und viele andere Flüsse sind ja im Mittelalter zum Teil auch schiffbar gewesen und waren nicht nur für die Wasserversorgung, sondern auch für den Transport wichtige Quellen.
Also es gibt verschiedene Aspekte aus Sicht des Umwelthistorikers Mittelalter. Ich würde dann auch die Neuzeit noch mit dazu nehmen, frühe Neuzeit, Neuzeit, was Flüsse bedeutet haben. Einerseits natürlich für den Warentransport. Die Schiffbarkeit, hatten Sie erwähnt, war im Mittelalter, Neuzeit noch nicht so gegeben, aber freilich wurden sie zum Warentransport genutzt. Ich denke an die Flößerei. Ich denke aber auch an den einfachen Warentransport bei großen Flüssen, Rhein, Main, Donau. Da ist das schon gewesen bei kleineren Flüssen, die Unstrut hier in Thüringen zum Beispiel, die dann erst Ende des 18. Jahrhunderts schiffbar gemacht wurde. Also einerseits Warentransport. Das Zweite für die Energiegewinnung letztlich, dass sie Energieträger waren, also die zahlreichen Mühlen und historischen Mühlenstandorte, die auch heute noch davon künden, ob es nun Schneidemühlen waren oder ob es Mahlmühlen waren oder viele, viele andere. Wir haben ja in Elversgehofen auch noch einen sehr interessanten, frei begehbaren Mühlenstandort.
Kupferhämmer.
Kupferhämmer, selbstverständlich, auch im Thüringer Wald beispielsweise. Der dritte Aspekt ist, dass die Gewässer natürlich auch die Grundlage für viele Gewerbe gelegt haben. Also das heißt, die Färber, die Gerber, die an den Gewässern gelebt und gearbeitet haben und das Wasser natürlich auch genutzt, freilich auch die Brauereien das Wasser genutzt haben und natürlich auch für die Versorgung von Mensch und Vieh, also Frischwasserzufuhr. Und last but not least, aber nicht zu vergessen, auch für die Nahrung. Denn die Flüsse wurden natürlich auch von Fischereien, den Fischern genutzt, die dann also da auch Nahrungsmittel aus den Flüssen entnommen haben. Und das war natürlich für die Zeit, in der Eiweiß aus dem Fluss entnommen wurde, wenn man das jetzt so sagen möchte, eine ganz wichtige Nahrungsquelle. Helterbecken haben wir ja auch gefunden bei archäologischen Grabungen in verschiedenen Städten, in Erfurt auch, wo also frischer Fisch verkauft wurde. Also auch Nahrung.
Auch Flusskrebse, ne?
Ja, selbstverständlich, bis dann diese Pest kam, die ziemlich viele Flüsse befallen hat und wo dann auch dieser Flusskrebs ausgestorben ist.
Dann
dürfen wir nicht vergessen, dass die Flussauen natürlich auch recht fruchtbare Gebiete gewesen sind, wo man also Landwirtschaft betreiben konnte und Vieh halten konnte.
Ja, da sind wir schon gleich beim Thema Hochwasser. Das ist einerseits natürlich, dass wir in den Flussauen Landwirtschaft betreiben konnten, weil das sehr fruchtbare Gebiete waren, die ja auch durch die, wie es in den Quellen heißt, zeitigen Überschwemmungen im Frühjahr gewässert wurden und damit auch in Trockenperioden durchaus rentabel waren für den Landwirt. Aber, und das ist die Gefahr gewesen, dass diese Flussauen natürlich stark hochwassergefährdet waren, sodass man damit rechnen musste, durchaus, dass die Ernte dann auch verloren geht.
Das sind also diese Teile, die man bei Flüssen zumindest immer im Auge haben muss, dass also nicht nur die einfache Wasserversorgung damit verbunden war, sondern also ganz viel zum Leben der Menschen. Und die Mühlen waren ja im Prinzip die Fabriken im Mittelalter sozusagen, die wichtigen Produktionsstätten. Und wenn die nicht mehr liefen, war das natürlich schon ziemlich böse. Soweit erstmal Matthias Deutsch mit den Eindrücken über die Flüsse im Mittelalter. Und hier geht es weiter mit Musik. Aufgelegt habe ich jetzt Peter Cornelius mit Ins kalte Wasser. Erfurter Stadtgespräch mit Richard Schäfer, mittwochs ab 15 Uhr. Den Podcast zum Stadtgespräch können Sie auf Spotify unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch nachhören und regelmäßig folgen. anchor.fm/Richard-Schäfer. Hochwasser sind... Ja, ich habe gerade noch eine neue Funktion festgestellt. Wer also auf der Internetseite von Radio Frei das Programm aufschlägt, kann dort auf der Programmseite die markierte offene Sendefläche sehen und da gibt es links oben einen Kopfhörer und da kann man die Sendung live mithören. Und hier geht es heute um Hochwasser. Gast im Studio ist heute Dr. Matthias Deutsch. Wir sprechen über Hochwasserkatastrophen in Erfurt und Thüringen. Den Podcast zum Stadtgespräch können Sie auf Spotify unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch nachhören und regelmäßig folgen. anchor.fm/Richard-Schäfer. Hochwasser sind Katastrophen, die die Geschichte der Menschheit seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden bis heute beeinflussen. Der Umwelthistoriker Dr. Matthias Deutsch ist Gast in meiner Sendung und wir wollen über Hochwasserforschung seit dem Mittelalter sprechen. Die Quellenlage dazu ist differenziert. Je älter die Hochwasser sind, desto dünner werden die entsprechenden historischen Quellen. Vielleicht können wir jetzt im Gespräch mal einige dieser Hochwasser näher ins Auge fassen. Mhm. Und da ist eins aus dem Jahr 1374, das für Erfurt eine besondere Bedeutung hatte. Mhm. Vielleicht können Sie dazu zu den Quellen und zu dem, was da passiert ist, kurz einiges sagen.
Mhm. Also die Quellenlage, das haben Sie gesagt, je weiter man in die Geschichte zurückgeht, verblasst. Also das heißt, dass wir als Historiker natürlich eine breite Quellenlage eigentlich brauchen und man in gerade sehr historischen Hochwasserereignissen, die in der Vergangenheit lagen, das sehr, sehr ausdünnt. Wir haben natürlich den Hort- und Kammermeister und andere, die so etwas erwähnen, jetzt hier für den Erfurter Raum. Aber gleichwohl haben wir ja in Erfurt das große Glück, dass wir auch eine Inschrift haben am Brühl, an der Stadtmauer, die an dieses schreckliche Ereignis von 1374 erinnert, im Februar. Das war ein schneereicher Winter, der in gerade den Höhenlagen des Thüringer Waldes eine Menge Schnee mitgebracht hat und wo dann durch einen plötzlichen Wetterumschwung eigentlich diese klassische katastrophale Lage, die auch heute noch für die Wasserwirtschaft gefährlich sind, diese gefährliche Lage ist gekommen, einerseits ein hoher Schneebedeckung und dann relativ anhaltende starke Niederschläge auf diesen Schnee. Das heißt in den Quellen, es hat in den Schnee geregnet, sodass nicht nur das Wasser sehr schnell zum Abfluss kam, sondern, und noch was Besonderes, sofern der Boden unten drunter gefroren war, es nicht in den Boden eindringen konnte und der sogenannte Oberflächenabfluss sehr hoch war. Das ist eine klassische Situation, die 1374 eingetreten ist und woran ja auch diese Inschrift auch heute noch erinnert.
Das Besondere an diesem Hochwasser, zumindest geht das also aus der Inschrift hervor und auch aus späteren zeitgenössischen Zeichnungen, soll das Wasser über die Mauern der Stadt geflossen sein.
Ich war zunächst etwas skeptisch, weil man eben, wenn die Quellen ausgedünnt sind und man nur ein oder zwei Berichte hat, zumal wenn sie Jahrhunderte später verfasst wurden, sehr vorsichtig sein muss. Aber wenn man sich die Situation konkret dort anschaut, in der Nähe des Hermannsbades, Waisenhaus, dann sieht man, dass die Durchflüsse für den Eingang des Wassers in die Stadt relativ eng bemessen waren. Das war strategisch, denn eine Stadtmauer war nur so sicher, wie sie auch vollständig gebaut war. Aber man musste ja das Wasser durch eine Öffnung reinlassen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es bei so engen Einlässen in die Stadt durch die Stadtmauer zu Verstopfung, Verklausung, sagt der Fachmann dazu, kam, dass also Eis mit geschwemmtes Holz sich festgesetzt hat, es zu einem Rückstau kam und mir aus dieser Sicht das durchaus plausibel erscheint, dass wir auch das Wasser über der Stadtmauer hatten, dass es sich gestaut hat und letztlich übergelaufen ist.
Also am Rosswehr, das nochmal zum Verständigen, ja. War das die Wasserführung so niedrig gehalten, damit man nicht mit Booten oder irgendwie in die Stadt hinein, unbemerkt in die Stadt hineinkommen
konnte? Na, die Wasserführung nicht, aber die Öffnungen eben und dass man da gesehen hat, ja, dass im Belagerungsfall da nicht irgendwelche Eindringlinge eben durch diese Öffnungen im Wasser wartend in die Stadt gelangen. Das ist strategisch schwer, das ist eine Katastrophe.
Wenn man sich das Rosswehr jetzt vorstellt und das Wasser ist darüber geflossen, dann muss man sich natürlich auch eine riesige Wasserfläche vorstellen, die sich da gebildet hat, also bis zum Petersberg.
Man könnte das rekonstruieren. Ich habe da auch schon mal Überlegungen angestellt. Aber grundsätzlich ist das Brühlgebiet ein Bereich gewesen, der stark hochwassergefährdet war und wo sich große Wassermengen anstauen konnten. Das ist bekannt, auch aus historischen Quellen.
Aber über die Folgen dieses Hochwassers von 1374 gibt es wahrscheinlich wenig Nachrichten. Wie viele Menschen sind da umgekommen? Wie viele Häuser zerstört wurden? Welche Folgen hat das für die Stadt gehabt?
Also da liegen mir keine Quellen vor. Das wäre Spekulation. Es wird von einem schrecklichen Ereignis gesprochen. Und man kann davon ausgehen, dass natürlich auch da Gebäude zerstört worden sind. Aber Sie hatten es vorhin schon erwähnt im Zusammenhang mit den Mühlen, dass bei solchen Hochwasserereignissen die Mühlen stillstehen mussten. Und insofern auch das nicht aus den Quellen, sondern geschlussfolgert aus anderen Ereignissen, solche Hochwasser auch immer für die Versorgung der Stadt ein Problem waren, da eben die Mühlen nicht mahlen konnten, Korn nicht vermahlen werden konnte und es dadurch zu Engpässen bei der Versorgung der Bevölkerung kam mit Mehl.
Könnte man ja auch schlussfolgern, wenn durch dieses Hochwasser zahlreiche Gebäude zerstört worden sind, vor allem so kleine Fachwerkhäuschen, Lehmhütten in Fluss- oder Ufernähe, dass danach, nach dem Hochwasser 1374, also ab 1380 so, eine rege Bautätigkeit eingesetzt hätte.
Das ist nicht auszuschließen, das kenne ich aus anderen Ereignissen, spätere Zeit, 16. bis 17. Jahrhundert, wo dann durchaus ja das wieder aufgebaut werden musste, letztlich auch um zu existieren. Mühlen mussten wieder repariert oder, wenn sie zerstört waren, gänzlich neu gebaut werden. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, auch bei der Geschichte der Mühlen. Da bin ich mit dem Alfred Kirsten als Mühlenforscher engen Kontakt. Da hat man oft Jahre, wo solche Neubauten sind, die korrelieren mit solchen Hochwassern.
Gibt es also über dieses Hochwasser 1374 diesen Hochwasserstein am Rosswehr, aber im Unterlauf oder im Ablauf der Gera gibt es da weitere Zeichen dafür, denn das Hochwasser ist ja dann nicht in Erfurt stehen geblieben, sondern ist ja weitergegangen.
Ja, ich denke auch oberhalb von Erfurt am Flusslauf wird es Schäden gegeben haben. Das ist nicht auszuschließen, aber so ein Erinnerungsstein, wie wir ihn hier in Erfurt besitzen, der ist mir aus anderen Teilen Thürings, der Gera und auch darüber hinaus in dieser Form nicht bekannt. Das ist für mich das älteste Denkmal für ein Hochwasser, das ich in Thüringen zurzeit kenne.
Wenn Sie Fragen, Kritiken oder Hinweise zur Sendung haben, schreiben Sie mir eine Mail an rschaef@web.de. Herr Deutsch, ein großes Ereignis, auf das wir eingehen sollten, ist die thüringische Sintflut vom 29. Mai 1613. Die wird ja nicht umsonst als Sintflut bezeichnet, also Sintflut in dem Sinne, dass sie riesengroß war, unerwartet und mit entsprechenden Folgen für Langzeitfolgen für die Stadt Erfurt, aber auch für Thüringen und, wenn ich die Quellenlage richtig gesehen habe, vor allem das Ilm-Gebiet oder der Flusslauf der Ilm dort betroffen war. Was haben Sie zu diesem Ereignis erforscht? Welche Erkenntnisse haben Sie da gewonnen?
Das Hochwasser vom Mai 1613 gehört zu den herausragenden Naturkatastrophen der letzten Jahrhunderte in Thüringen. Wir haben dabei aus Quellen erfahren, dass es bestimmte Kernbereiche, Katastrophenbereiche gab, die sehr schwer betroffen waren. Sie haben es erwähnt, das ist die Ilm, insbesondere auch der Raum Weimar-Apolda, zum Teil auch in den Osten gehend bis Jena, dann der Raum Mühlhausen-Langensalza und dann noch etwa im Bereich der Wipper im Norden Thüringens, der da wohl katastrophal betroffen war. Gleichwohl gab es aber auch Bereiche, und das widerspricht den Darstellungen der Chronik von Bienhardt, nicht ganz Thüringen war betroffen, er schreibt es ja so, sondern eben diese besonderen Hotspots wie auch der Raum Weimar. Was das Erfurter Gebiet angeht, so kann ich sagen, dass wir natürlich auch unwetterartige Niederschläge hatten. Auch das Austreten des Wassers belegt ist, aber eine so katastrophale Schadwirkung, wie sie in den erwähnten Gebieten gezeigt hat, sich dargeboten hat, gab es für Erfurt nicht. Also das kann ich aus meinen Quellenrecherchen nicht bestätigen. Es wird sogar explizit geschrieben in verschiedenen Quellen und auch Predigten, die uns bekannt sind von Pfarrern aus dem Erfurter Umland, die gesagt haben, Gott sei Dank hat es uns nicht so erwischt wie die Menschen im Weimarer Gebiet.
In Weimar soll ja auch das Wasser über die Stadttore geflossen sein.
Das ist durchaus möglich, da es hier auch wieder zu sogenannten Verklausungen kam, wo das Wasser über die Brücken und Stadttore gelaufen ist. Das war übrigens nicht nur die Ilm, sondern auch viele kleine Bäche, die in die Stadt Weimar hineinmünden. Man geht heute davon aus, dass es etwa 500, 600 Tote gab. Das ist eine enorme Zahl. Aber nochmal auf Bienhardt zu kommen, von tausenden Toten, wie es leider auch heute noch in Wikipedia zu 1613 steht, ist ein Reich der Legende, das wissenschaftlich widerlegt ist.
Aber man muss ja dazu zu den Menschenopfern natürlich auch Tiere zählen, die also da auch in großen Zahlen umgekommen sind.
Selbstverständlich. Das ist übrigens auch ein interessanter Aspekt, der aus heutiger Sicht nicht so betrachtet wird. Wenn ein Bauer 2, 3 Kühe hatte, ein Pferd und vielleicht noch 2, 3 Ziegen und diese ihm beim Hochwasser weggeschwommen sind, wie man immer in den Quellen liest, dann ist das ein Totalverlust. Nicht nur, dass er das Pferd als Arbeitsmittel verloren hat, sondern damit auch die Nahrung, die Grundlage für seine Existenz. Das ist ganz anders zu werten, wenn man eine Witwe in den Quellen auch berichtet liest, die das einzige Schwein und die einzige Kuh verloren hat, womit sie ihre Familie durchbringen konnte. Also das sind sehr tragische Sachen, und gerade die thüringische Sintflut von 1613 ist voll mit Berichten und Quellen. Sie gehört übrigens mit zu den bestdokumentierten Katastrophenereignissen in Deutschland in historischer Zeit, weil es eine ganze Menge Drucke gab. Also das heißt, Pfarrer haben Predigten gehalten und die sind dann danach gedruckt worden und auch auf Jahrmärkten zum Beispiel verkauft worden.
Wenn ich in meinen Recherchen richtig gesehen habe, dann ist aber nicht nur das Thüringer Gebiet in diesem Jahr 1613 von solchen Hochwassern oder von solchen Unwettern betroffen worden, sondern es geht auch weiter nach Norden Richtung Magdeburg und in anderen Gebieten.
In die Richtung Magdeburg, das ist bei Bienhardt beschrieben, Wir haben ja auch Recherchen gemacht für Sachsen-Anhalt, da ist jetzt auch ein Buch erschienen dazu, können wir durchaus belegen, dann für verschiedene Fließgewässer im Harz, dass es dort zu Ausuferungen gekommen ist, die, ich betone es nochmal, gleichfalls nicht so katastrophal waren, wie dann hier im Thüringer Gebiet, im Raum Weimar beispielsweise. Aber auch, was ich sehr erstaunlich fand, in den westlichen Raum hinein, Belege, wo Nachrichten vorliegen für Hochwasser Ende Mai 1613 für Niedersachsen.
In einer Quelle, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche, wurde auch behauptet, dass es sich um einen Eismeteoriten gehandelt haben sollte, der hier runtergegangen ist und der die Wasserflut mit beschleunigt hat.
Das sind Vermutungen, die dort geäußert werden, zum Teil auch sehr legendenartig, die ich nicht bestätigen kann.
Welche Konsequenzen haben denn in Erfurt die Stadtväter aus diesem Hochwasser 1613 gezogen?
Da Erfurt nicht so stark betroffen war, ist das Thema für das konkrete Ereignis 1613 auch in den Quellen nicht so belegt. Es gibt andere Hochwasser, wo die Stadtväter sich überlegt haben, was könnte man machen, unter anderem auch das leidige Problem der Flussfegen, die zum Teil vernachlässigt wurden und wo die Stadt Erfurt auch recht rigide war, dass die immer durchgeführt wurden, denn ein nicht gepflegtes Gewässer, Fließgewässer, ist natürlich beim Hochwasser potenziell gefährlicher, als wenn es gepflegt, geräumt ist und das Wasser schnell abfließen kann. Das ist ja auch so eine Lehrmeinung, die bis ins 20. Jahrhundert galt, das Wasser möglichst schnell abzuführen. Was der Unterlieger damit macht, das ist dann sein Problem. Also wenn wir sehen, wie Hochwasservorsorge betrieben wurde, auch im städtischen, nicht nur im Erfurter Bereich, dann ist das Thema Flussfege, Flussreinigung immer ein ganz großes. Und da war auch Erfurt sehr hinterher, dass es gemacht wurde. Im Stadtarchiv hier gleich nebenan gibt es ja auch Bilder, wo man sieht, wie diese Flussfegen durchgeführt wurden.
Ein wichtiger oder eine Konsequenz für die Hochwasser war natürlich auch das Reinhalten der Flussauen, also dem Fluss Möglichkeiten zu geben, sich auszubreiten und in diesem Gebiet nicht zu bauen.
Das ist richtig. Es sind allerdings für die frühe Neuzeit, so dass es explizit so auch gesehen wurde, ist mir nicht bekannt, aber für verschiedene Projekte des 19. Jahrhunderts, unter anderem am Mittellauf der Unstrut, haben sich die Bauern explizit dafür ausgesprochen, dass diese Hochwasser nicht durch Deiche und Dämme kanalisiert werden, sondern dass sie in die Auen hineingehen. Einerseits, weil man sich klar war, dass man dadurch natürlich eine Verstärkung der Schadwirkung erzeugt, wenn ein Fluss in einem Korsett ist. Andererseits aber auch, und das sagte ich, die Bauern da am Mittellauf haben sich gegen Meliorationsprojekte ausgesprochen, weil sie das Wasser, wenn es denn zeitig kam, also im Frühjahr, auf der Fläche haben wollte, weil es natürlich eine wässernde und eine düngende Wirkung hatte, denn das Sediment, das das Hochwasser mit auf die Felder bringt, ist natürlich auch für den Bauern willkommene Düngung.
Nochmal zurück zu den Konsequenzen. Es gibt ja in Erfurt verschiedene Schriften über Wasserrecht. Es gibt verschiedene Wasserordnungen, ja, in denen also stringent auch geregelt wurde, wer wann wo Wasser entnehmen darf und wer diese Wasserläufe kontrollieren sollte. Es gab auch, glaube ich, Wassermeister, die als städtische Beamte darüber zu wachen hatten, dass die Wasserläufe in Ordnung gehalten werden.
Das verwundert nicht. Es ist so gewesen und es verwundert nicht. Und das ist heute bis heute gültig. Wer am Wasser baut, mit Wasser umgehen muss, aus welchen Gründen auch immer, Anlieger ist, kommt früher oder später mit staatlichen oder kommunalen Fachbehörden in Berührung. Das ist eine kommunale bzw. staatliche Aufgabe, die streng überwacht wurde und das auch heute noch so reglementiert ist, dass es da ganz bestimmte Gesetze gibt, an die sich die vor allem auch Anlieger und die Leute, die das Wasser nutzen, zu halten haben. Das ist historisch belegt und aktuell auch übliche Praxis.
Sind Ihre historischen Kenntnisse auch darauf gestoßen, dass also nach solchen Hochwassern diese Wasserrechte, Wasserordnungen überarbeitet, ergänzt und präzisiert wurden?
Für Erfurt nicht. Es gibt aber andere Städte, im Thüringer Raum, auch in Sachsen-Anhalt, wo solche Wasserordnungen nach extremen Ereignissen, 1595 ist zum Beispiel so ein schweres Winterhochwasser gewesen, was gut dokumentiert ist für die Stadt Halle in Sachsen-Anhalt, wo von Seiten der städtischen Fachbehörde schon bestimmte Regularien überarbeitet und zum Teil auch Regularien auf den neuesten Stand der Zeit gebracht worden sind. Also zwar zeitversetzt, nicht am nächsten Tag, aber dann schon in einem Zeitabschnitt von 1-2 Jahren solche Bestimmungen überarbeitet worden sind, ja.
Den Podcast zum Stadtgespräch können Sie auf Spotify unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch nachhören und regelmäßig folgen. anchor.fm/richard-schaefer. Jetzt haben Sie den Flutgraben schon angesprochen. Der Flutgraben in Erfurt wird ja immer mal wieder so als das nachhaltigste Bauwerk des vorangegangenen Jahrhunderts bezeichnet. Der Graben, der also um die Stadt herum führt und das Hochwasser von der Altstadt fernhält. Vielleicht, Herr Dr. Deutsch, können Sie zum Bau oder zu den Maßnahmen oder zu den Motiven dieses Ausbaus noch einiges sagen?
Also das Flutgrabenprojekt hatte eine lange Vorgeschichte, ist ja dann 1898 abgeschlossen worden. Eine lange Vorgeschichte insofern, dass schon in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts Bestrebungen bestanden, Teile des Wassergrabensystems, Wallsystems in Erfurt für so etwas zu nutzen, zum Ableiten des Wassers. Es gab dann verschiedene Vorschläge technischerseits, wobei unter anderem der preußische Wasserbauingenieur Hermann Wurfbein ganz entscheidende Pläne vorgelegt, zur Diskussion gestellt hat, den Stadtoberen, und wo es, um hier nicht unbedingt ins technische Detail zu gehen, zahlreiche Maßnahmen gab von Seiten der Stadt, auch finanziert, um da irgendwo eine Lösung zu finden. Letztendlich, und da sind wir beim Richard Breslau, dem Oberbürgermeister, der dieses Projekt quasi auf seinen Tisch gezogen hat und es auch mit viel Kraft und gegen viele Widerstände umgesetzt hat. Das Flutgrabenprojekt wurde ja dann erfolgreich realisiert und schützt seitdem die Stadt. Sie sagten es, also ich kenne Schriftstücke, wo es als Zitat Segen der Stadt Erfurt bezeichnet wird, und das ist es ja auch. Hat sich mehrfach bewährt. Wie gesagt, das letzte große Hochwasser vom November 1890, wo im Übrigen auch ja Baumaßnahmen, die schon zum Flutgraben liefen, vor Baumaßnahmen nochmal einen Rückschlag erlitten, wo übrigens auch Bemessungen aufgrund des Hochwassers 1890 für den Flutgraben neu festgelegt wurden. Das ist eine technische Meisterleistung, wo eben unter anderem der Ingenieur Wurfbein mitgearbeitet hat, aber auch viele andere Persönlichkeiten aus der Stadt und auch aus dem ingenieurtechnischen Bereich aktiv waren.
Der Flutgraben wird also nach wie vor seiner Aufgabe gerecht und ist immer wieder erstaunlich, wenn ich hier Führung in der Altstadt mache. Was macht ihr denn bei Hochwasser? Und dann kann man über den Flutgraben also da nur Gutes berichten und sagen, er führt das Wasser um die Altstadt herum. Gibt es denn zum Flutgraben, gibt es da, statistische Materialien, die da sagen, wie viel Material verbaut worden, wie viele Leute da gearbeitet haben und so weiter?
Ja, es gibt zu diesem Projekt sehr interessante und sehr umfassende Unterlagen, allein nur über die Brücken, dass also zum Beispiel 16 Brücken gebaut werden mussten, zum Beispiel die in der Richard-Breslau-Straße oder aber auch in der Alfred-Hess-Straße. Da gibt es ja auch sehr schöne Untersuchungen dazu. Und natürlich auch die rein technischen Planungsunterlagen, die im Stadtarchiv in Erfurt einsehbar sind. Ja.
Also soweit erstmal zu diesem Flutgraben. Und da gibt es in der nächsten Sendung noch einen kleinen Beitrag dazu. Und da geht es auch um den Viermeereskanal. Wir schieben jetzt eine kleine Musik ein. Jack Savoretti mit Black Rain. und machen dann weiter, setzen das Gespräch mit Dr. Deutsch fort. Den Podcast zum Stadtgespräch können Sie auf Spotify unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch nachhören und regelmäßig folgen. anchor.fm/richard-schaefer. Herr Dr. Deutsch, ein Ereignis möchte ich noch mit Ihnen besprechen. Am 13. 14. April 1994, also genau vor 30 Jahren, wurde Erfurt von einem schweren Hochwasser betroffen. Was können Sie zu den Ereignissen um dieses Hochwasser sagen? Was haben Sie da erforscht?
Dafür liegen natürlich in dem Zeitraum schon eine ganze Menge Daten vor. Das ist was anderes, als wenn man ein Hochwasser des 17., 18. Jahrhunderts erforscht. Insofern, der April 1994 war noch recht kalt und regenreich. Noch heißt, dass wir auf den Kammlagen des Thüringer Waldes Schneebedeckungen hatten von etwa 30 Zentimeter, um auf die Gera jetzt zu schauen. Und dass es in den Tagen 11., 12., 13. April zu sehr anhaltenden, ergiebigen Niederschlägen kam. Also dieses Szenario, wir haben noch eine Schneebedeckung, zumindest in den Thüringer Waldhöhen, aber im Vorland dann ergiebige Niederschläge bis ins Vorland hinein von 80 bis 100 Millimetern. Das ist eine enorme Wassermenge, die da zum Abfluss gekommen ist. Zumal wir auch für diese Zeit kaum noch Laubbedeckung gehabt haben. Also diese Verdunstung, die einen Teil zumindest des Wassers wieder an die Atmosphäre abgibt. Das war alles im April noch nicht das Thema 94, sodass es also dann zu einer Schneeschmelze mit gleichzeitigem Abfluss des Regenwassers kam, die außergewöhnlich gewesen ist. Für den Pegel Bischleben hier in Erfurt, der seit 1931 beobachtet wird, gibt es Vergleichsdaten dahingehend, dass wir das Hochwasser 1946 hatten mit 166 Kubikmeter pro Sekunde, im August 1981 mit 176 Kubikmeter pro Sekunde, was auch herausragend war. Und jetzt dann für 94 mit 210 bis 220 Kubikmeter pro Sekunde. Die Zahlen gehen hier ein bisschen auseinander, aber das sind Größenordnungen, die bis dahin noch nicht gemessen worden sind. Das zeigt, dass also binnen kurzer Zeit hohe Wassermengen, große Wassermengen zum Abfluss kamen. Mit der Auswirkung, dass wir den Flutgraben hatten, der die Stadt geschützt hat, aber viele Gemeinden, Bischleben, Hochheim, aber auch unterhalb Gebesee, zum Beispiel Gispersleben, es zu starken Überschwemmungen gekommen ist, mit zum Teil katastrophalen Auswirkungen auf die Bevölkerung, sowohl als auch auf die Infrastruktur, Versorgungseinrichtungen etc. Das Hochwasser von 1994 war auch für die Werra und für die Saale übrigens maßgeblich. Wir haben also dort auch an der Saale den Fall. Ich hatte vorhin gesagt, die Saaletalsperren haben die Grundablässe geschlossen. Das heißt, das erste Mal seit dem Bau der Talsperren in den 1930er Jahren, Abschluss der Baumaßnahmen, ist der Abfluss auf Null gesetzt worden. Gleichwohl ist trotzdem durch weitere Zuflüsse, zum Beispiel in der Stadt Jena, zu enormen Zerstörungen gekommen ist.
Das Hochwasser oder die Durchflussmengen, Sie haben das jetzt gesagt, waren also noch nie so erreicht worden. Sind die in der Vorhersage beachtet worden oder konnte man vorhersagen, welche Sachen da auf die Leute zukommen?
Die Vorhersagen sind von seitens der Fachbehörde, soweit es ging, durchgeführt worden. Es gibt sehr gut funktionierende Warnsysteme Und es sind auch in den Katastrophenstäben sowohl als auch von den Fachbehörden, wo Hydrologen sitzen, die also Vorausberechnungen machen, wie viel könnte zum Abfluss gelangen. Aber auch Wasserbauingenieure sind Vorbereitungsmaßnahmen getroffen worden, beziehungsweise sind dort schon Abschätzungen unternommen worden. Ich kenne persönlich einige Kolleginnen und Kollegen, die das Hochwasser 94 miterlebt haben und Hydrologen, die da auch an der Modellierung teilgenommen haben im Vorfeld, was zum Abfluss kommen könnte. Genau, die Nacht vom 12. zum 13. 14. April, das ist ja die Zeit, wo wir hier auch in Erfurt katastrophale, oder in Erfurt selbst nicht, aber im Erfurter Umland katastrophale Zustände hatten. Ich habe mir mal ein paar Zahlen hier rausgesucht. Es gab eine Rede vom damaligen Minister Franz Schuster im Nachhinein von dem Hochwasser, dass 10.000 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren und Berufsfeuerwehren in Thüringen im Einsatz waren. 2.000 Polizisten und natürlich tausende Bürgerinnen und Bürger, die wie zum Beispiel in Gebesee versucht haben, ihre Gemeinde zu schützen.
Hat man aus diesem Hochwasser die entsprechenden Konsequenzen gezogen?
Es sind Konsequenzen gezogen worden, dass Programme aufgelegt wurden.